Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Masters of the Digital Universe. Ich freue mich total, dass heute der Paul bei uns ist.
Hallo.
Hallo Paul. Extra aus Wien angereist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Ja, wir kennen uns schon eine Weile und jetzt bist du meinem Wunsch gefolgt, doch mal hier zu einem Podcast zu erscheinen. Paul ist CEO von Voom. Voom ist eine der erfolgreichsten Marken für Kinderfahrräder in ganz Europa und auch in den USA. Eine unheimliche Erfolgsstory. Ich glaube, jedes Elternteil kennt Voom und ich glaube, es kennt auch schon fast jeder, der bald Elternteil sein wird.
Hoffentlich.
Ja, also jede Großeltern kennt's. Also eine sehr, sehr, sehr bekannte Marke schon. Und ich möchte heute mit Paul ein bisschen natürlich über die Erfolgsstory sprechen, aber natürlich auch vor allem, wie Paul als Co-CEO die ganze Lage sieht, den Markt sieht und die Entwicklungschancen, die noch vor uns liegen, vor Voom liegen.
Ich freue mich.
Also toll, dass du ein bisschen Zeit mitgebracht hast.
Ja? Super, gerne.
Vielleicht fangen wir einmal schon direkt an. Wie bist du überhaupt zu Voom gekommen? Du bist ja nicht von Anfang an, sondern du bist ein Quereinsteiger. Sag mal, wie das gekommen ist.
Ja, also ich habe auch einen Beratungs-Background und einen ähnlichen Background wie du und habe die zwei österreichischen Gründer, Christian und Markus, schon mittlerweile vor 6 Jahren kennengelernt, 2017, ja, in dieser Rolle sozusagen. Damals war das Office noch in einem unserer Lagerhallen, die es jetzt noch gibt, in Klosterneuburg, das ist nördlich von Wien. Und die Frage war damals, wie können wir das Wachstum finanzieren? Ja, das wirklich Spannende an Voom ist ja auch jetzt von einer Investmentperspektive, dass die zwei es geschafft haben, sehr, sehr lange das Unternehmen bootstrapped sozusagen zu führen, was für sowas, für ein Unternehmen, wo du ja relativ viel Kapital brauchst, um die Fahrräder mal zu kaufen, zu lagern. Das war jetzt am Anfang nicht so das Thema, weil die sind da rein und wieder rausgegangen. Aber nichtsdestotrotz musst du vorfinanzieren. Und als ich sie getroffen habe, oder Markus eigentlich als erstes getroffen habe, der dafür verantwortlich war, hat es geklickt, glaube ich, gleich mal von beiden Seiten. Ich war damals junger Papa, 2017, von einem damals 3-Jährigen und 1-Jährigen und als Wiener noch dazu, also da war der Voom natürlich schon längst ein Begriff und es war auch richtig cool und war auch stolz, mit der Firma zu arbeiten. Und haben über die Jahre einfach geschaut, wie wir die Kohle ranschaffen sozusagen von unterschiedlichen Quellen, nie eben im Equity von Banken und hat dann dazu geführt, dass wir 2020 Investoren an Bord geholt haben. Und im Zuge dessen haben mich dann irgendwann die Gründer und Investoren gebeten, ob ich nicht irgendwie die Seiten wechseln will. Ja. Und das war eine recht rasche Entscheidung dann für mich.
Die kamen, da stimmte alles. Ja.
Da hat alles gepasst. Ja, das hat alles. Also es war auch etwas, irgendwo, was du dir insgeheim immer so auch ein bisschen wünschst, ja, und vorstellst, ja, auch mal diese Rolle zu machen oder in ein Unternehmen reinzugehen. Und das hat auch einfach ganz gut zu dem gepasst, glaube ich, oder was ich auch gut kann und was mir wirklich Spaß macht.
Ja. Du bist dann noch in 2020?
Also 2020, Ende des Jahres haben wir die Runde geclosed und Anfang 21 kam dann, glaube ich, um Ostern rum, kann ich mich erinnern, damals die Anfrage. Und dann natürlich, ich war damals Partner bei der BDO und hatte mit einem Partner gemeinsam ein Consulting-Team aufgebaut. Das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen raus, aber man kann sich ja auch verkaufen als Berater. Du weißt, das habe ich dann die ersten Monate an Voom gemacht sozusagen, habe einen schönen Softstart hineingehabt und bin offiziell seit Oktober 2021 in der Funktion. Ja.
Was hat dich denn da am meisten eigentlich nicht nur gereizt, sondern auch wirklich an der Aufgabe, die am Anfang ja auch noch, glaube ich, stärker auch in die Richtung CFO ging? Was hat dich da am meisten auch schon begeistert, ja, als du eben auch schon intensiv dann damit gearbeitet hast?
Ich meine, das Erste habe ich eh schon gesagt. Ich glaube, das eine ist mal, Voom ist ein Unternehmen mit einem ganz klaren Why und einem Purpose. We want to make millions of kids love to ride their bike and make the planet a better place. Ich meine, als Vater oder überhaupt, es gibt, glaube ich, keine Mitarbeiter bei uns, der nicht sagt, das ist geil, für so eine Firma zu arbeiten. Also das ist echt ein leichter Haken, den man da machen kann. Und das ist mal das eine. Also man macht was, wo man sich damit identifizieren kann. Ich fahre selber gerne Fahrrad. Ich habe jetzt drei Kinder, also das alles super. Ja. Und das andere war, dass das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt 10 Jahre alt im März, wollen wir vielleicht eh nochmal drüber sprechen, aber natürlich in einer Unternehmensphase war, das war natürlich gegründet, wir waren damals 150 Mitarbeiter, jetzt ein bisschen weniger, 120, 130, jetzt sind wir eher Richtung 200, so in der Phase war, wo das also ganz klar kein Startup mehr war, ja, aber auch noch nicht wirklich sozusagen etabliert. Ich glaube, heute sagt man so auf Neumodisch Scale-Up. Ich weiß noch nicht, was Scale-Up genau ist, aber es ist was da, ja, und du weißt ganz genau, das Ding muss jetzt aufs nächste Level gebracht werden. Und das war was ich in der Vergangenheit auch gemacht habe. Ich war mal Berater bei BCG, schon lange weg, vorbei, und ich bin damals weggegangen, weil ich was Unternehmerischeres machen wollte, ja, und habe dann eine Möglichkeit gefunden, in einer kleinen Unternehmensberatung was zu machen, gemeinsam mit einem Partner aufzubauen. Da war schon was da, aber es ging darum, das größer zu machen, die richtigen Leute zu finden, Prozesse reinzubringen, eine Vision, eine Strategie zu definieren und das Ding einfach sozusagen entlang des Potenzials und vielleicht darüber hinaus zu entwickeln. Und diese Möglichkeit gab und gibt mir Wumm, und das war es eigentlich. Ja. Ich habe gesagt, mega, da ist so viel Potenzial, ja, da kann man viel draus machen.
Und wenn du jetzt so auf dein Aufgabenfeld schaust, du bist ja Co-CEO,
ja.
Wie stellt sich das dar und wie teilst du es dir auch auf?
Ja, wenn du das sehr angesprochen hast, war am Anfang, sage ich jetzt mal, vom Titel CFO, ich glaube, das ist nach außen eine größere Umstellung, als es nach innen war. Mhm. Wir hatten ja vor jetzt gut 1,5 Jahren die große Herausforderung, dass wir im Endeffekt die zwei Gründer aus Österreich, Christian und Markus, die sich rausgezogen haben aus dem operativen Geschäft, ersetzen mussten. Jetzt kannst du Gründer nie ersetzen. Ja, gar nicht 1:1. Das ist ein anderer Spirit und die haben natürlich, und die sind auch zum Glück immer noch da. Ja, die sind auch immer noch ganz wichtige Mentoren und mit denen reden wir auch viel und das schätzen wir alle sehr. Aber wir haben dann zu dritt, also der Matthias, jetzt mein Co-CEO, der auch der Gründer des USA-Businesses war und ist, und Martin, unser COO, haben wir gesagt, okay, also um diese Lücke zu füllen, ja, da müssen wir als Team agieren. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass Matthias in den USA lebt, in Austin, Texas, einmal im Monat hier, so der ist echt viel unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, wir haben trotzdem, also 3/4 der Belegschaft ist in Wien, der Rest in den USA. Das heißt, viel passiert natürlich auch in Wien. Und da mussten wir schon auch recht flexibel sein in unserer Aufteilung. Also es ist nicht wie ein Dreiervorstand, wo jeder sein Ressort hat. Ja. Da haben wir gesagt, das wird so nicht funktionieren. Das hat nicht die Agilität, die es braucht. Und ich hatte von Anfang an das Thema Strategie bei mir am Teller, also wohin wollen wir eigentlich, wie kommunizieren wir das, wie bringen wir das ins Unternehmen, und ein bisschen down the road haben wir dann gesehen, okay, wir wollen auch den Sales-Bereich umstrukturieren. Da war auch viel in Europa davon und wollten auch, dass der Matthias sich wirklich auf das Thema Produkt und Marke konzentriert, auch als einer der Mitgründer ganz wichtig, und haben einfach diesen Shift gemacht. Ja. Mhm. Es ist schon was anderes dann, also wenn du Sales endverantwortlich hast, weil du kannst ja nicht mehr so auf der Seitenlinie schauen und sagen, die Zahlen passen aber nicht. Ja. Und es wird ein bisschen schizophren, wenn du also den Finanzbereich, ja, und den Salesbereich hast, aber da haben wir ein bisschen umstrukturiert, dass der Finanzbereich jetzt einen starken Leader hat, hat mit zum Glück gute Leute im Team, der das macht, ja, und auch diese Rolle stark nimmt, weil du das kannst du, finde ich, nicht gut vereinbaren. Du brauchst eine unabhängige, starke Person, die einfach Finance macht und da jetzt nicht noch andere Interessen hat. Ja. Weil Sales und Finance läuft gut, solange es gut läuft.
Ja.
Und sobald es nicht gut läuft, gibt es einen Konflikt. Ja.
Ja.
Und den in sich selber auszutragen, ist eher schwierig.
Ja, aber das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja tatsächlich so häufiger bei Unternehmen, die durch die Gründer, durch die erste wirklich sehr, sehr starke oder manchmal auch durch die zweite Wachstumsphase noch durchgetragen werden und dann es in irgendeiner Form eine Veränderung gibt, ja, und ein neues Management in dem Sinne übernehmen muss, dass man eben nicht auch klare Ressorts vorfindet, ja, sondern auch diese Gründer haben es ja im Grunde wahrscheinlich auch vieles parallel gemacht, nicht eine ganz, ganz klare Aufteilung gehabt,
genau,
eine Trennung gehabt.
Ja.
Dazu kommen die neuen Ansprüche aus einer veränderten Situation heraus, auch einer veränderten Größe heraus. Insofern.
Du musst auch anders managen, ja. Du kannst also 200 plus ist was anderes als 50 plus, ja.
Absolut, ja. Und jetzt bist du ja, also das heißt, du bist seit Ende 21 operativ in dem Sinne dabei, eigentlich ja seit 20 schon tiefer drin.
Ja.
Ja. Wir hatten ja das Glück, 20 auch uns den Laden mal von außen anschauen zu dürfen. Wir durften ja auch ein paar Dinge und ein paar Gespräche innen führen in dem Sinne, aber als Teil von der Due Diligence für euren ersten Investor, den ihr mit an Bord geholt habt, die Bregal aus München.
Genau.
Und was uns natürlich da von außen sehr stark wiedergespiegelt wurde, auch durch viele Customer Service, die wir gemacht haben und so weiter und so fort, waren einfach diese sehr, sehr, sehr zentralen USP. Du hast ja schon den Purpose, Reason Why beschrieben, der natürlich auch auf die Belegschaft sehr stark abstrahlt, aber vor allem jetzt mal aus einer Kundenperspektive betrachtet, waren ja diese starken USP, einfach diese Unverkennbarkeit der Marke und des Designs, natürlich dieses unfassbar innovative Produkt, so leichte Kinderfahrräder, die so sicher sind und so easy zu fahren, gab es halt vorher in dem Sinne noch nicht am Markt, ja, oder zumindest kannte sie keiner.
Ja.
Und natürlich dann auch dieser doch sehr moderne, digitale, durchaus auch mit starkem Fokus aufs Direktgeschäft versehene Distributionsansatz. Das war ja ein sehr, sehr starker Differenzierungsfaktor, der auch in den Umfragen uns immer klar wiedergespiegelt wurde. Das hebt uns oder euch eben ab von der Konkurrenz.
Ja.
Wenn du jetzt mal drauf schaust, Anfang 23, inwieweit haben sich die USP gehalten beziehungsweise vielleicht auch weiterentwickelt?
Also ich glaube, im Kern haben sie sich natürlich gehalten. Also sind nach wie vor, ist das Thema, über allem steht die Marke und die Marke lebt natürlich ganz stark vom Produkt. Ja, und das Produkt lebt von der Relevanz für den Kunden und du hast die Themen angesprochen, da geht es natürlich ums leichte Radfahren und unterschiedliche Attribute und wir sind ja schon recht breit in dem Markt und dann gibt es auch in unterschiedlichen Kundengruppen unterschiedliche Dinge, die wichtig sind, die Leichtigkeit des Fahrens, aber natürlich auch die Sicherheit. Ja. Aber am Ende geht es genau darum, du hast selbst Kinder, ja, wenn man sich da so ein 3- oder 4-jähriges Kind draufsetzt und irgendwie nach dem zweiten Mal fährt. Ja. Und wenn du selbst, so wie ich, also ich denke dann, ich erzähle auch oft die Geschichte, ich glaube, ich habe gebraucht, bis ich 6 war. Und das war eigentlich so ein massiv schweres, dunkelrotes Puchrad. Und meine Eltern hätten sich damals, glaube ich, nie gedacht, dass ich je in einer Fahrradfirma arbeiten werde. Also der Jubel war groß. Ja, absolut talentfrei. Natürlich auch das ganze Thema Stützräder. Das darf doch nicht vergessen, also vor 10 Jahren, da waren auch noch Stützräder da. Ich sage, wir haben als WUM sicher sehr einen großen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Thema zuerst Gleichgewicht vor Treten eigentlich oder vor Pedalieren reinkommt, weil das einfach das Schwierigere ist an dem Radfahren. Aber das ist nach wie vor im Kern wichtig und auch die Brand, die dazu gehört. Und die einfach den der Kunden vertrauen. Ja, das ist einfach wichtig. Und wenn du das weiterdenkst, ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, geht es uns nicht darum, jetzt dir als Kunden jetzt einfach das perfekte Kinderfahrrad zu verkaufen, ja, sondern uns geht es eigentlich darum, dass wir mit dir in einer Partnerschaft sind, was die Mobilität deiner Kinder betrifft, ja. Und jetzt nicht zwingend die Mobilität, sondern eigentlich die Beschäftigung deines Kindes in der Natur, in der Bewegung, als Alternative zu Screentime, als Alternative vom Fernseher sitzen oder vom Handy sitzen. Und das ist, glaube ich, in der Value Proposition schon eine Weiterentwicklung. Wir sagen, hier ist ein Product, das ist das beste Fahrrad, congratulations, ja. Sondern, hey, dein Kind ist 2, ja, und bis es 12 ist, don't worry, we got you covered. Das ist die Idee und ich glaube, das zeigt sich auch in dem, wie wir mit den Kunden interagieren, wie wir uns als Marke positionieren, aber auch wie wir online auftreten, welche Services und Produkte und so weiter wir anbieten, dass es um eine längerfristige Beziehung geht.
Ja, super spannend. Ich begreife das nachher auch nochmal auf, wenn es in Richtung auch Produktinnovation und überhaupt Roadmap geht. Dennoch, ich glaube, das ist sehr typisch. Man kreiert ja quasi auch eigentlich ein neues Marktsegment beziehungsweise verändert es so stark als Love Brand, dass durchaus andere da natürlich draufschauen und sagen, naja, das können wir ja auch. Also als wir vor knapp 2,5 Jahren drauf geguckt hatten, gab's ein Pucki, ja, weil das eigentlich immer noch so die Marke der älteren Generation war, auch sehr, als sehr werthaltig wahrgenommen und damals noch so ein School, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, die noch relativ hohen Marktanteile im Dach hatten. So, und da sind jetzt natürlich ein bisschen was passiert in den 2,5 Jahren. Was mich da total interessieren würde, wie schaut ihr da drauf? Also wie schaut ihr auf das Thema Wettbewerb erstmal per se? Und vielleicht als zweite Frage, weil es so ein bisschen connected ist, inwieweit hat sich dieser Blick auch verändert, jetzt über die letzten 2,5 Jahre? Also wie viel wichtiger ist er vielleicht auch geworden?
Gute, spannende Frage. Also Wettbewerb A ist mal in jedem Markt anders. Ja. Ja? Das ist schon auch spannend, dass du eigentlich keine, also wir sind die größte reine Kinderfahrradmarke. Ja, das ist schon mal eine Aussage. Und ich glaube, in den letzten 2,5 Jahren ist uns das lang, erstens sind wir es geworden. Mhm. Ja, aber man konnte es vor 2,5 Jahren wahrscheinlich auch schon mit der einen oder anderen Einschränkung sagen. Und es ist uns auch immer bewusster geworden, ja, dass wir das sind. Und es gibt natürlich jetzt in jedem Markt, du hast es in Deutschland angesprochen, es gibt in den UK ein paar Marken, die auch wirklich auch coole Sachen machen. Dann gibt es in den USA wieder andere. Und dann gibt es natürlich die global sind die großen Adult Bike Players. Also ein Trek, ein Specialized, ein Cannondale, ja, ein Cube in Deutschland, die auch Kinderfahrräder haben. Aber die haben es halt auch. Das ist ja auch der große Unterschied auch im USP. Da ist einfach der Fokus nicht so drauf wie bei uns. Bei uns geht es ja nur darum, ums Kind. Also wir schauen da drauf, ja, ganz bewusst. Auf der einen Seite kommen auch immer wieder Innovationen und Ideen raus, wo man sich denkt, ah, das haben wir uns auch schon mal gedacht, die haben das jetzt gemacht, aha, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja. Dann kommen auch immer wieder kleine Player raus, die sich sehr spitz positionieren. Also es gibt so einen Retro-Player jetzt, ja, den man immer wieder sieht, gerade auf Social Media. Dann gibt es vielleicht einen, der macht was mit einem anderen Material. Und das sind einfach so kleiner, nischiger Spitzer, was spannend ist. Natürlich immer schwierig ist für jemanden, der in einem Segment sehr breit spielt wie wir. Also diese Spitze wird dann geht halt auch nicht so. Da schaut man schon drauf. Man schaut natürlich auch drauf, wie positionieren die sich vom Pricing und so weiter. Das wird mal relevant. Schauen aber, glaube ich, andere fast mehr auf uns als umgekehrt. Ja. Also sage ich gerade in den Märkten, wo wir führend sind, also im Dachraum. Und ohne überheblich klingen zu wollen, aber natürlich schaut man drauf, was muss man machen. Ja. Aber ich glaube, wenn du zu viel auf andere schaust, ja, dann das bringt auch irgendwie nichts. Ja. Also unser Gründer, der Christian, hat immer gesagt, ja, jemand, der imitiert, ist immer einen Schritt hinten. Mhm. Ja, und das daran glauben. Und das ist in unseren Produktzyklen, sind das durchaus auch Jahre, die du dann hinten bist. Ja. Ja. Das dauert ja eine Zeit, bis du eine Innovation da wirklich ausentwickelt, getestet, in die Produktion gebracht hast. Das heißt, wir schauen am allermeisten auf unsere Kunden, ja, also auf die Kinder, auf das Feedback, das wir bekommen, und um unseren Anspruch gerecht zu werden, wirklich das beste Produkt am Markt zu haben. Nämlich das Beste für die Kinder. Und dafür musst du deinen Blick auf den Kunden haben, viel mehr als auf den Wettbewerb. Ja, daran glauben wir ganz fest.
Das heißt, im Grunde genommen belebt Wettbewerb und Konkurrenz einfach das Geschäft.
Geschäft ist gut. Ja. Und ich sage jetzt auch gar nicht, oh, ist uns komplett egal, gar nicht. Ja. Ja. Also gibt's auch sicher welche, die uns hier und da ärgern. Das ist auch ist fair. An sich musst du aber sagen, ist es ja, also gerade Deutschland ist ein gutes Beispiel. Da kamen viele, die haben das Segment ja auch gemacht. Ja, es ist ja auch gut. Wir haben, also wir sind jetzt gerade natürlich im Pricing, ist ein heißes Thema, wie du dir vorstellen kannst, ja, überall. Und wir haben uns das angesehen Ende letztes Jahr für Deutschland. In Deutschland haben wir hier auch eine Preissteigerung mit Anfang Jänner auch in den Markt gebracht, die auch recht stattlich war, weil wir auch lange Zeit im Gegensatz zur Konkurrenz eben nichts gemacht hatten oder weniger gemacht hatten. Und dann sieht man aber in unserer, sag ich mal, Premium-Wolke, da gibt's schon einige. Ja? Mhm. Und da gibt's auch ein paar, die nischiger und drüber sind. Mhm. Wenn du das gleiche jetzt in den USA machst, und das machen wir gerade, dann ist das keine Wolke mehr. Ja, das sind eher so 2, 3 Pünktchen. Okay. Ja, ja. Das heißt, auch einfach Alternativen zu haben, von denen du dich aber weiterhin absetzen kannst im Produkt, ist auch was Gutes beim Kunden. Weil der kann dann sagen, ah, da gibt's noch 3 andere, die kosten jetzt auch, ich weiß nicht was, 3,99, ja? Ja. Aber irgendwie ist das Wurm trotzdem cooler oder hat einen höheren Wiederverkaufswert oder was auch immer jetzt den Kunden anspricht, dann ist das auch, also wenn du performst, finde ich auch eine gute Sache.
Du hast jetzt gerade schon den Link hergestellt zu meiner nächsten Frage, und es geht vor allem jetzt natürlich darum, um eure Absatzmärkte noch mal ein bisschen, ja, besser zu verstehen. Ja. Auch da wieder vor 2,5 Jahren waren das, was ja sehr 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 Dach fokussiert und eben in den USA Dach B2C und B2B, das heißt Direktgeschäft an den Kunden und eben über Händler, ja, in den USA vom Start weg. Direkt Kundengeschäft only, also D2C, ja, only. Wie hat sich das Geschäft jetzt in diesen Kernmärkten in den letzten 2,5 Jahren entwickelt? Ja, wenn du da einmal ein bisschen drauf eingehen könntest.
Also in Dach oder Europa generell, wir sind überall als Company immer stark zweistellig gewachsen über die letzten Jahre, und das Wachstum war in Europa auch getragen von Dach, aber im Wesentlichen Deutschland. Ja, also wir sind wirklich in den letzten 2,5 Jahren in Deutschland massiv gewachsen und von dort, also ich glaube, da war der Marktanteil auch schon zweistellig vor 2 Jahren, aber da hat er sich sicher verdoppelt in der Zeit. Ja, das war der Wachstumsmotor auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind hier auch noch nicht fertig. Also das wissen wir auch in den Segmenten, da gibt es schon noch einen oder anderen Platz zu gewinnen. Aber es ist natürlich schon ein wirklich reifer Markt. Und vor 2 Jahren, glaube ich, waren wir stärker noch in Süddeutschland und nicht so sehr in Norddeutschland. Das hat sich mittlerweile auch. Ich glaube, mittlerweile sind wir von München bis Sylt so auf die Art, glaube ich, ganz gut.
Ganz gut
durchpenetriert. Ja. Das ist auch gut so. In den USA hatten wir auch starkes Wachstum, durchwachsener durch Covid und Lieferketten-Themen. Mhm. Das hat uns dort nicht geholfen. Trotzdem nach wie vor Wachstum. Also nach wie vor Wachstum, super Wachstum. Und da haben wir auch noch, also ein Riesenmarkt, da gibt's auch noch ganz viel Luft. Ja. Mhm. Da stellt sich aber natürlich auch jetzt schon die Frage, der Online-Markt, wir schätzen, dass der bei Kinderfahrrädern in den USA ungefähr 15-20% vom Gesamtmarkt ist. Mhm. Das heißt, wenn du eine gewisse Größe und Relevanz hast, musst du dich irgendwann natürlich auch mit dem Thema Offline in den USA auseinandersetzen. Aber das ist USA, können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Ja. Und in Europa geht es jetzt vor allem um neue Märkte auch, die rechtzeitig aufzubauen. Ja, da geht es um Frankreich ganz stark. Also Frankreich ist, glaube ich, ist der Markt, wo wir heuer einen großen Fokus haben, ganz viele neue Händler ongeboardet haben. Ist auch die Go-to-Market-Idee, so also stark über Händler in den Markt hineinzugehen, damit auch Fahrräder auf die Straße zu bringen und parallel auch das D2C-Geschäft dort sozusagen zu starten und anzukurbeln. Und da gibt's also, wir sind auch in Italien, in der Schweiz, finde ich, könnten wir auch noch einen, haben wir noch ein großes Potenzial. Ja, also eigentlich als Supermarkt, aber auch nicht immer ganz easy. Ja, das kannst du auch nicht 1:1 kopieren, weder von Österreich noch von Deutschland. Ja. Musst du dich auch darauf fokussieren. Die Niederlande natürlich ein Markt mit Potenzial, aber auch Schweden und die Nordics sind natürlich von dem ganzen Thema, wie welchen Stellenwert hat das Kind, aber auch die Freizeitbeschäftigung, das Fahrradfahren, super spannende Märkte.
Ja. Wir durften uns ja auch ein bisschen mit Internationalisierungsstrategie beschäftigen bei euch und was du ja gerade schon angesprochen hast, ich meine, das ist jetzt auch völlig normal, wenn wir nach Europa gucken, ist natürlich total heterogen, die Märkte sind beziehungsweise die Länder, ja, sind durchaus unterschiedlich. Dann gibt's nochmal Unterschiede in der Thematik urban versus ländlich und regionale Unterschiede und so weiter und so fort. Da bist du ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen und hast auch klar gesagt, man muss sich eigentlich jedes Land dann nochmal für sich anschauen. Was mich da nochmal interessieren würde, ist, wie habt ihr da jetzt priorisiert? Wir hatten damals ja auch verschiedene Go-to-Market-Ansätze diskutiert, auch immer aus der Perspektive, wie erschließe ich einen Markt, über Händler zuerst oder eben lieber direkt. Es sind ja im Wesentlichen Märkte gewesen, die ein bisschen Berührung schon hatten mit der Marke, aber halt noch relativ wenig erschlossen waren, einfach aus der Thematik Brand Awareness und dann natürlich einen ganz anderen Ansatz erforderlich gemacht haben als jetzt eine Expansion nach Norddeutschland. Deswegen, wenn du vielleicht da noch ein bisschen elaborieren könntest, wie seid ihr da letztlich bei der Selektion, in welcher Reihenfolge macht ihr jetzt was, auch vorgegangen?
Ja, wir haben mit euch, wie du richtig sagst, das Projekt gemacht und dann schaust du natürlich an, klar, wie groß ist der Markt, wie hoch ist die Affinität zum Fahrradfahren, wie kaufkräftig ist der Markt, was gibt's dort auch für Wettbewerbstendenzen. Ja, also es gibt ja doch auch, gerade so Spanien und Frankreich anschaust, mit Decathlon zum Beispiel, ja, starke Player, die in dem Segment auch tätig sind, natürlich in einem anderen nehmen Value Proposition, aber trotzdem stark da sind. Online-Affinität ist natürlich auch eine Frage. Aber am Ende, wie du richtig sagst, waren wir überall schon so ein bisschen drin. Es war also nicht wirklich alles Greenfield. Ja. Und da schaust du natürlich zuerst mal auf die Größe. Und da sagst du, okay, wo kannst du einfach sinnvoll, weil du weißt das, ja, du musst ja dann doch wahnsinnig viele Assets übersetzen, für deine, wenn du in Händler gehst, deine In-Store-Displays bauen und so weiter. Also es gibt schon ein Skalierungsding, also das heißt, ein UK, das wir auch schon über einen Importeur bedienen, ja, also das muss man auch sagen, da muss man sich auch überlegen, okay, geht man dann irgendwann direkt hinein, aber Frankreich waren wir eben nicht und deswegen lag das auch auf der Hand, ja, zum Beispiel. Ja. Und dann bei den kleineren, sage ich, oder die dann ähnlich groß sind, da geht es dann mehr um diese Priorisierung. Ja. Und da sticht natürlich eine Niederlande raus mit einer hohen Kaufkraft, einer hohen Affinität zum Fahrradfahren, einer hohen Online-Affinität, ja, also ein Supermarkt, ja, zum Beispiel. Ja.
Aber auch mit einer hohen Saturierung in dem Sinne, dass jeder schon ein Fahrrad besitzt.
Es hat jeder schon ein Fahrrad, aber du weißt auch, du kannst dort natürlich mit, aber ich glaube, das Selbstbewusstsein musst du auch haben. Ja.
Dass das nächste halt das Wum ist.
Genau, dass das nächste das Wum ist und dass du dort auch noch einen Beitrag liefern kannst. Ja, Dänemark, Schweden, also gerade die Nordics auch von der Kaufkraft. Das sind dann, die pickst du dir raus, weil du schon, du gehst jetzt nicht, wir gehen mit 3 Online-Stores, glaube ich, in 2 Monaten jetzt live, 9 und die musst du auch machen. Ja, das ist auch ein Unterschied, ob du 3 machst oder 10. Ja, also 3 ist schon genug auf einmal.
Ja.
Das liest sich auf dem Papier immer so easy, ja, dann machen wir mal die, aber es ist dann gar nicht so easy, ja.
Wir kennen das, ja. Das ist, auf Papier ist es schnell.
Ja, Papier ist schnell, ja.
Und dann, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn wir über Internationalisierung sprechen, dann muss ich das Thema jetzt auch ansprechen. Wir haben seit Anfang 23 habt ihr einen neuen Investor mit an Bord, die Jepsen Group.
Ja.
Die ja auch selbst quasi ein großes Handelskonglomerat in Hongkong betreibt und eben mit dem separaten Wachstumsfonds jetzt bei euch mit investiert ist. In den Pressemitteilungen hat man lesen können, dass eben ihr durchaus auch diese Wahl getroffen habt, weil es euch eine Chance gibt, das Thema Asien-Expansion vielleicht mithilfe dieses Investors leichter zu bewerkstelligen. Das ist also auf jeden Fall auch irgendwo auf einer Roadmap bei euch.
Ja, also das war es auch schon vor 2 Jahren. Wir hatten auch, glaube ich, schon mal, das war vor meiner Zeit, auch schon einen Partner in China und in Hongkong. Das haben wir aber dann lassen, weil wir gesagt haben, Leute, wir haben echt genug zu tun vor der Haustüre. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und natürlich, wenn du in so einem Prozess bist, und du kennst das ja, siehst du dann als Unternehmen auch an, welchen Wert oder Mehrwert bringt der auch der Investor neben natürlich dem Investment. Und da hat die Jepsen wirklich ist da herausgestochen, weil eben dieser Asien-Fokus war. Und wir erleben das jetzt auch schon in den ersten Monaten der Zusammenarbeit, einfach mit den lokalen Teams dort, ein Team, das sich mit Supply Chain-Themen beschäftigt. Ja. Du bist einfach mit Basics viel schneller. Ja. Also wenn ich mir heute überlegen müsste, wo mache ich eine Legal Entity irgendwo in Asien, ist die in China oder in Vietnam? Ja, und dann rufst du dort mal an, das wissen die Jungs, ja. Da gibt's eigentlich, da sagen die, ja, du bist ganz klar, die und die Sachen und fertig. Also, ja, und es wird sicher auch unsere Timeline beschleunigen, ja, einfach durch genannten Effekt, ja, und wissen, wie das funktioniert. Es geht aber jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen. Ja, also wir machen einen Plan, wir machen eine Strategie gemeinsam mit denen und mit den Jungs von der Jepsen-Gruppe und dann wird man sehen, wohin uns das bringt.
Ja. Stichwort Asien, da würde ich ganz gerne nochmal auf das ganze Thema Sourcing eingehen. Mhm. Habt ihr einen starken Footprint in Asien, vor allem aus Kambodscha kommt viel oder kam zumindest,
Entschuldigung,
kam viel vor 2,5 Jahren, kam noch viel im Sinne von Fertigungspartnern beziehungsweise eben Produktion von Einzelteilen. Wie hat das euer Geschäft beeinflusst während der Pandemie? Gab es da auch Themen, so wie ganz, ganz viele andere ja auch diese Themen hatten durch einfach die Problematiken in der ganzen Logistik, in den Lieferketten? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, inwieweit verändert ihr diese Sourcing-Strategie? Mhm. Und ich weiß nicht, ob da die Jepsen Group auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen könnte, aber vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen.
Ja, also ich meine, das erste, die gesamte Fahrradindustrie spielt sich in Asien ab. Ja, vor allem die Komponenten, also das heißt deine Schaltungen, deine Bremsen, deine Reifen, also alles das, all diese Zulieferer sind in Asien, also vornehmlich in China und in Taiwan, mit Shimano natürlich auch in Japan und so weiter, das ist mal dort. Ja. Das kriegst du eigentlich auch gar nicht in Europa. Mhm. Ja, da gibt's jetzt schon durch Covid sicher die Tendenzen, dass du auch mehr hier in Europa machst, aber wie gesagt, das meiste kommt immer noch von dort. Wir haben einige Assemblierungspartner, das sprich, die machen den Rahmen, die bauen das Fahrrad zusammen, die sind in Südostasien, in Bangladesch, in Kambodscha, in Vietnam. Mhm. Wir haben aber auch einen Partner in Polen, ja, den wir angebaut haben im Jahr 21 und der sehr stark hochskaliert hat und auch mit uns oder für uns und mit uns investiert hat. Das heißt, heute kommt schon ein wirklich guter Teil der Fahrräder, die wir in Europa verkaufen, werden auch in Europa gemacht. Mhm. Ja. Das wollen wir auch weiter ausbauen. Das ist einer unserer strategischen Partner, ganz, ganz wichtig. Super Firma, sind wir super happy. Und das hat sich nicht mit Covid verändert, ehrlich gesagt. Das war ein natürlicher Move, dass man da irgendwie was näher dran haben will.
Okay. Ja? Ja.
Jebsen hilft uns sicher jetzt, weil wir, wenn du fragst, Sourcing-Strategie, wir schauen uns natürlich an, was ist der ideale Footprint für uns. Aber ich glaube eher Sourcing-Strategie, was sich verändert hat. Wir waren in den ersten 7, 8 Jahren und durch Covid wahrscheinlich verlängert, vor allem Einkäufer. Ja? Also wir haben erstens noch nicht diese Volumen gehabt, ja, und zweitens auch nicht, glaube ich, auch nicht die Weitsicht oder die langfristige Finanzierung. Also man sagen können, ja, wir machen jetzt mit euch einen 3-Jahres-Vertrag. Ja? Und gesagt, du, wir brauchen jetzt die Räder, bestellen das, danke. Und irgendwann kommst du aber in eine Größe, ja, wo wir ja auch schon, also wir lasten ja so eine Fahrradfabrik ja aus. Also in Bangladesch und in Polen, da steht ein Gebäude, da werden nur Wohnfahrräder gemacht. Ja. Das macht aber auch nur jemand, wenn du ihm sagst, du, ich bleibe noch ein paar Jahre. Ja, sonst macht er das nicht, logischerweise. Das heißt, längerfristige Partnerschaften, Nummer eins, eine Veränderung der Sourcing-Strategie. Und eine zweite ist auch ein Aufbau von Know-how bei uns, das weit über den Einkauf hinausgeht. Also ein Verständnis, was machen die eigentlich in der Produktion? Wie werden unsere Fahrräder denn produziert? In welchen Prozessschritten, mit welchen Maschinen? Wie kann man das verbessern, die Qualität erhöhen, die Kosten optimieren? Ja? Wie geht die Produktionsplanung? Ja? Also das ist ja auch komplex, dass du dann die Teile alle dorthin bringen musst, dann müssen die sein, dann hast du vielleicht eine Veränderung, weil der Kunde jetzt ein anderes Modell, eine andere Farbe nachfragt. Aber da ist sehr viel Know-how, das wir jetzt auch aufbauen, ja, und unsere Produktionspartner sind halt wirklich Partner und im Endeffekt ein verlängerter Arm von WOOM, ja, und nicht, wir sind der Einkäufer, das ist der Verkäufer und das ist also vom Transaktionalen ins Partnerschaftliche, ja, wenn du es jetzt so ein bisschen platt machen willst, aber das ist die Veränderung der Sourcing-Strategie und das Thema näher am Markt ist nach wie vor eines, aber das kannst du auch als WOOM nicht ganz alleine stemmen, ja, Stichwort Komponenten. Da muss sich auch die ganze Industrie ein bisschen bewegen oder wird sich auch, und aber das wollen wir auch eine Rolle spielen. Ja.
Wenn wir jetzt einmal ein bisschen umschwenken in Richtung Innovation und Innovationsfähigkeit, wir hatten es jetzt ein paar Mal schon angerissen. Für mich die spannende Frage ist ja, je globaler ihr jetzt agiert, ja, wird die Innovationsfähigkeit umso wichtiger oder nimmt sie gefühlt ab, allein automatisch, weil man sich einfach viel mehr noch auf das ganze Thema Distribution konzentrieren muss.
Also die Fähigkeit wird immer wichtiger. Mhm. Ja. Ich glaube, sie wird immer schwieriger, sie zu halten, weil du, wie du sagst, du wirst durch diese Themen nicht defokussiert, aber da ist einfach das ist Aufwand. Ja. Also mehr Fahrräder herzustellen, in mehr Ländern zu sein. Das heißt, ich glaube, der Fokus liegt darauf, diese Innovationsfähigkeit zu erhalten. Ja, und natürlich willst du auch immer besser werden. Ja, also Innovation ist ein riesengroßes Thema und das bleibt und das muss es auch bleiben. Wir haben vorher über die USPs gesprochen. Ja. Wenn du auf dem Thema nicht oben bleibst, dann wirst du diesen USP auch verlieren. Ja. Ja, ganz, ganz klar. Ja.
Gleichzeitig wird natürlich auch eure Produktpalette immer breiter in dem Sinne. Du hast ja auch schon diese klare Zielsetzung genannt, dass ihr eben nicht nur das kleine Kind ja, bei der Mobilität begleiten wollt, sondern ja wirklich auch denjenigen, der dann aufs Gymnasium geht. Oder
Die
ersten Jahre des Gymnasiums.
Ja.
Auf jeden Fall ist er ja schon ordentlich Strecke, und auch ganz unterschiedliche in dem Sinne Produkte auch in den letzten Jahren entstanden, auch in Richtung E-Bike, und auch andere Anforderungen an die an die Mountainbikes und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt über Produktinnovation nachdenkt, wie muss man sich das vorstellen? An welchen Ecken und Enden dürfen sich WOOM-Fans auf Innovationen freuen? Also wirklich auch im Sinne von neuen Kategorien, neuen Fahrrad-Innovationen oder bewegt es sich im Ökosystem? Kannst du da schon irgendwas verraten, in welche Richtung es geht?
Ja, du hast ja angesprochen, wir haben glaube ich, immer noch ein sehr schlankes Portfolio, wenn du dir das auch mit Wettbewerbern vergleichst. Ja. Und sie gehen in unseren Modellen 4, 5, 6, ja, also das sind sozusagen die größeren Räder dann schon, auch mit Schaltung wird es auch breiter. Da hast du neben dem Kernrad, ja, das jeder kennt, im Original, hast du dort auch ein Mountainbike. Ja, du hast das Mountainbike auch elektrifiziert, das spielt aber noch ein Nischenthema, ja, also auch von den Stückzahlen, auch natürlich vom Preispunkt. Ja. Und dann gibt es jetzt die Stadtalternative für die urbane Mobilität, in die Schule fahren, Schultasche vorne drauf, ein super cooles Produkt, ja, mehrfach ausgezeichnet vom Design, also wirklich gezeigt, glaube ich, dass wir da auch weiter denken. Und damit sind wir jetzt auch mal sehr happy, ja, mit diesem Setup. Aber jetzt geht es darum, im Kern die Dinge auch noch immer besser zu machen. Das sind auch wie in der Vergangenheit dann nicht diese riesen Veränderungen, ja. Wenn du dir jetzt, wir sind jetzt im siebten Release, ja. Das glaubt eigentlich nie jemand, ja. Weil du schaust die Räder, also wenn du sie nebeneinander stellst, ja, ein Fahrrad im dritten Release und vom siebten, das ist schon ein Unterschied. Ja. Also da geht's oft um kleine Tweaks und dann gibt's natürlich auch immer wieder was Größeres und über diese Dinge wird's jetzt schwieriger zu reden, ja. Aber natürlich denkt man über Elektrifizierung weiter nach zu einem besseren Preispunkt etc. Wir bringen jetzt ganz konkret, wird das Thema Mountainbike in einer nächsten Iteration sozusagen starten, diesen Frühjahr. Wir haben 10 Jahre WOOM, das werden wir auch feiern. Da wird es auch eine Special Edition dazu geben, um diesen Anlass zu feiern. Das ist jetzt mal das, was hier konkret auf der Roadmap ist. Aber insgesamt, ich glaube, der Kern bei uns ist immer, wir denken das Produkt vom Kind weg. Ja? Wir haben immer gesagt, früher oder sehr viele haben einfach große Räder genommen, die klein geschrumpft. Das Gleiche passiert übrigens auch beim Helm. Ja? Wir haben einen super Helm draußen. Wir arbeiten jetzt gerade daran, auch die nächste Version davon zu machen. Und dann noch mehr auf die Spezifika eines Kindes oder verschiedene. Also Kinder mit 2 haben einen anderen Kopf als Kinder mit 5. Ja? Ja. Du weißt das. Und das muss sich eigentlich auch im Helm widerspiegeln, ordentlich. Ja? Also wenn du dir das denkst, und das ist, darüber denken wir nachher, was brauchen Kinder da beim Radfahren und was gibt's da und können wir das nicht noch besser machen?
Ja. Spannend wäre natürlich nochmal die Diskussion, also jetzt inwiefern unterscheidet sich's vom europäischen Kind zum amerikanischen Kind und zum asiatischen Kind?
Das ist echt ein Thema. Das ist wirklich ein Thema, das haben wir auch schon diskutiert. Ja.
Genau, das machen wir in der nächsten Folge.
Ja, genau, das wird dann.
Ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen, oder wir haben noch mal ein bisschen geschaut, was sich sonst so auch im, ich sag mal, erweiterten Distributionsumfeld, im Kinderfahrrad-Umfeld sich so tut. Und da gibt's eigentlich spannende Konzepte. Unter anderem kooperiert ihr auch mit einem, mit Refurb. Mhm. Da geht es ja wirklich um das Thema, was mache ich eigentlich mit den ja immer noch so wahnsinnig wertvollen gebrauchten Fahrrädern. Ja, es gibt ja immer noch diesen Riesenmarkt, zumindest in Deutschland, wo vornehmlich natürlich auf eBay, mit denen ich mich auch gefreut habe mal wieder, weil ich ein altes WOOM-Fahrrad zu einem sehr guten Preis nochmal weitergeben durfte. Aber wie erfasst ihr quasi solche Trends, beziehungsweise wie sehr beschäftigt ihr euch damit? Weil das ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich vor allem in so einem Second-Hand-Cycle-Umfeld und Recycle-Umfeld natürlich einen riesen Impact hat.
Ja, also super spannendes Thema. Ja. Ja. Und das sind jetzt alles natürlich gemessen am Gesamtvolumen mini-kleine Testballons. Ja. Ballone sind ja ein lustiges Thema. Aber mini-kleine Testballons, die noch nicht abgeschossen worden sind. Weil das Thema Nachhaltigkeit, und da spricht man natürlich bei uns recht schnell auch über das Thema Circularity. Mhm. Und wir haben ein Circular Product, auch wenn wir den Zirkel nicht selber managen.
Ja.
Ja. Weil das Fahrrad ist ja auch, das war immer die Idee von Christian und Markus, das soll lange im Markt sein, das soll was Wertiges sein, das soll weitergegeben werden an Geschwister. Ich weiß nicht, ich glaube, das WOOM 1, das erste, das ich gekauft habe, das schwirrt immer noch irgendwo rum. Ja. Ja, ganz sicher sogar. Und das ist super. Und das ist natürlich die Frage, als Unternehmen, oder auch vom Kunden gedacht, kann und will man da noch eine Rolle spielen. Ja? Und gerade bei Refurb, da geht es dann schon auch um Certified Pre-Owned. Das sind also Fahrräder, die waren dann nochmal bei uns. Ja, also die waren dann nochmal bei uns und sind wieder instand gesetzt worden. Also kennen wir auch in anderen Industrien, Handys, Golfschläger, Callaway, Riesenbeispiel, Mörderbusiness daraus gemacht. Und damit beschäftigen wir uns schon und uns überlegen, also was bringt das dem Kunden, was bringt es auch uns? Ist natürlich logistisch eine Herausforderung. Mhm. Also ein Fahrrad muss irgendwie zurückbekommen, wieder herrichten, wieder rausbringen. Ja. Ja. Aber ja, also das sind Themen, jetzt nicht nur im Zuge der Nachhaltigkeit, sondern insgesamt, ja, der gebrauchte Fahrradmarkt ist größer als der Neumarkt. Ja. Ja. Das ist schon auch von der Opportunity was, über was man sich Gedanken machen kann. Ja.
Dazu kommt noch dann so ein Thema wie Verleih zum Beispiel.
Klar, also Verleih, gibt's ja, Subscription. Ja. Gibt's ja auch Player, die, also ich kann mich gut erinnern, vor 2-3 Jahren haben wir noch gesprochen, ah, Subscriptions wäre cool. Ja, macht das jemand? Hm, ha? Also jetzt gibt's dann einige, die es machen. Ja. Wir beliefern das auch. Mhm. Das sind also, Kunden und Partner von uns und verfolgen das auch sehr gespannt, ja, mhm, wie das funktioniert, auch in der Positionierung und vom Pricing. Ich glaube, es geht gut und macht natürlich auch total Sinn, ja, ja, für das Produkt. Das ist ein mega spannendes Thema.
Ich finde es auch ganz gut, wie du das umschreibst, weil ich glaube, die große Gefahr natürlich, vor allem auch als CEO, ist natürlich diesen ganzen Möglichkeiten, ja, hinterher zu rennen und zu erliegen.
Ja, ja? Na klar.
Und ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass diese tollen Ideen ja auch ständig an dich herangetragen werden, aber auch zu sehen, entwickelt sich daraus wirklich ein substanzielles Geschäftsmodell und was ist denn dann unsere Rolle als WUM dabei und was kann die eigentlich sein? Und wenn sie in Anführungsstrichen nur die Rolle des Partners ist, dann ist das ja per se nichts Schlechtes. Erstmal sollte man natürlich einfach die Transparenz haben, funktioniert das, in welchem Bereich funktioniert das und was hat das für einen Impact generell auf das ganze Geschäftsmodell und auf das Ökosystem, was ich versuche aufzubauen. Genau. Insofern finde ich das eine sehr passende Haltung.
Ja, aber an sich, also es passt gut, das macht als Idee natürlich Sinn, es passt zu dem, was wir auch sein wollen als Partner längerfristig. Aber wie gesagt, du sagst, das hat ganz viele Implikationen. Es gibt auch unglaublich viele, sag ich mal, Ausschmückungen, wie du das Thema auf die Straße bringen kannst. Ja?
Das ist ein eigenes Geschäftsmodell, ja.
Ist ein total eigenes Geschäftsmodell, dass du auch sehr eng, also alles selber machen kannst, nur Teile davon selber machen kannst, wer finanziert es dir, finanzierst du selber. Also das sind schon, sind viele spannende Themen da drinnen.
Ja.
Und du sagst es ganz richtig, die hohe Kunst ist es, den Fokus zu bewahren. Ja.
Das ist die Überleitung zu meiner letzten Frage. Ja, die sich wieder ein bisschen mehr an dich richtet. Ja. Überhaupt nicht. Nein, also aber spannend wäre natürlich jetzt, wir haben jetzt viel über WUM gesprochen und natürlich frage ich dich heute in deiner Rolle als Co-CEO von WUM deine persönlichen Ziele, ja, für die nächsten Jahre. In deiner Rolle, ja, in deinem Umfeld. Wie würdest du die beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Ja. Also die WUM-Ziele sind einfach, ja, die hat man dann definiert. Für mich persönlich, ich glaube, dort, wo du den meisten Impact haben kannst, ist das Team, das du baust und formst. Ja, das macht mir großen Spaß und da liegt mir sehr viel dran, dass die alle, das klingt dann immer so platt, an einem Strang ziehen, aber den richtigen Spirit, den die Kultur haben, ja, wissen, wo wir alle hinwollen, weil im Endeffekt ist das der einzige und eigentlich ist der einzige Hebel, den du wirklich hast, ja, und der aber, wenn er funktioniert, mega gut funktioniert. Und das ist auch der mir richtig Spaß macht, vor allem, und das durfte ich ja schon jetzt ein paar Mal machen, wenn das dann wirklich läuft, ja, und du einfach siehst, du hast jetzt die richtigen Personen an der richtigen Stelle und jeder weiß, was er tut und diese Maschine fängt an, richtig rund zu laufen, das treibt mich an. Und dann kommt der Rest. Ja? Ja. Der Rest passiert dann und dann kommen auch ganz viele Ideen, die auch sicher nicht ich gehabt haben werde und das ist super. Ja. Und das, wenn ich so mir denke, wo ist jemand 25, ja, dann ist das Gefühl, das ich gerne hätte in 25.
Toll, also das für mich ist das ja People first, ja. Und das zeichnet meiner Ansicht nach einen super guten Leader aus, dass er jetzt nicht anfängt, über das Produkt zu sprechen oder ja über Technik, sondern es geht wirklich darum, Leute zu befähigen, da die passenden Entscheidungen zu treffen, weiter an diesem großartigen Produkt zu arbeiten und es weiter unter die Leute zu bringen. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
Danke dir für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
Ja, super gerne, immer wieder. Ja, es gibt ja viel zu berichten.
Wenn es was Neues gibt, ja.
Und danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, schreibt uns, gerne auch dem Paul, er ist auf LinkedIn zu finden. Ich hoffe, er wird nicht zugespammt. Oder auch mich natürlich gerne, auch nochmal mit Fragen oder Kommentaren. Freuen wir uns total. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke, ciao.